Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Ich finde, das Kostüm von Sauron sieht eigentlich auch ganz gut aus, obwohl Sauron ja die große Debatte ist.
Du meinst Eminem oder wen meinst du?
Ja, ich meine den Eminem. Ja. Okay. Ich, also ich habe nicht mal an Eminem gedacht.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Es ist ein ewiges Auf und Ab. Der erste Teaser zur Amazon-Serie Die Ringe der Macht wurde eher zwiespältig aufgenommen. Der nächste, etwas längere, kam da schon besser an. Also ich hatte zum Beispiel richtig Gänsehaut beim Gucken. Doch der aktuelle Comic-Con-Trailer bekommt schon wieder Hohn und Spott ab. Das haben wir so gedacht, da müssen wir einfach mal drüber reden, was ist denn gerade da los. Außerdem nehmen wir die Comic-Con in San Diego zum Anlass, um für euch die aktuellen Infos zusammenzufassen. Wir, das sind diesmal Marco Risch, Influencer und der YouTuber, der auf seinem Kanal Nerdkultur mal eben den ersten unterwältigenden Teaser umgeschnitten und dadurch verbessert hat. Oh. Hallo Marco, grüß
dich. Es freut mich, dieses Urteil aus deinem Mund zu hören.
Ja. Und ich, Fabian Douglas, Moderator von diesem Podcast und von GigaTV Mac. Hi. Ich habe mal gestern noch nachgeguckt. Du bist nicht ganz auf die Klickzahlen des Original-Trailers gekommen. Mm-mm. Hast du so mit, hat so ein ganz kleiner Teil von dir hat gehofft, dass der irgendwie millionenfach.
Nee, gar nicht. Das Video lief viel, viel besser, als ich gedacht hätte. Also ich glaube, das ist mein bestlaufendstes Video seit Jahren. Mm. So, also zumindest was den Start anging. Und komischerweise, es hatte sich schon beruhigt, aber durch den neuen Trailer kriegt es jetzt nochmal irre Aufrufzahlen. Mm. Ich krieg sehr viele Kommentare, eben Lob und Hass und Gleichgültigkeit ist alles dabei. Aber vor allem viel Lob und das freut mich, weil das ist ja eine sehr subjektive Geschichte. Mich stören tatsächlich die Farben immer noch am meisten von dem, was man sieht. Ich glaube, das haben viele nicht verstanden. Ich kritisiere und arbeite in diesem Video nur daran, was man auch wirklich schon sieht. Nicht, das hat nichts mit Mutmaßung zu tun und nichts mit, das wollt doch mal ab, wie das fertige Produkt. Nein, das ist ja schon, das ist der Look, das Look and Feel der Serie. Also viel zwiespältig, habe ich im Video auch gesagt, das ist nicht die Musik, die in der Serie vorkommen wird. Das ist schon klar, an Effekten kann man immer noch drehen, aber darum geht's ja nicht. Es geht um Farbkorrektur, Intention, Vergleiche von den Regisseuren aus ihren anderen Projekten, insbesondere Wheel of Time. Und also wenn eine Fantasy-Serie in den letzten Jahren gehasst worden ist, so wie ich es mitgekriegt habe, dann war es Wheel of Time. Und dass der Regisseur, der die meisten Folgen Wheel of Time gemacht hat, auch die meisten Folgen Die Ringe der Macht macht, finde ich schwierig.
Ja, Look and Feel ist ein schönes Stichwort, da werden wir auch jetzt in dieser Folge sehr viel drüber reden. Aber bevor wir über Die Ringe der Macht reden, da haben wir ja immer noch diese Eisbrecherfrage am Anfang. Und eigentlich hatten wir hier ja ein anderes Thema geplant, also für diese Folge, nämlich The Grey Man. Sag mal, Marco, warum ist denn daraus nichts geworden?
Also aus meiner Sicht zwei Gründe. Das eine ist diese SDCC. Die San Diego Comic-Con hat sehr viel Punkte hervorgebracht, wo man drüber reden kann. Wir haben zu Rings of Power entschieden. Es hätte noch House of the Dragon geben können, weil da gab es auch einen neuen Trailer und einen Extended-Trailer. Marvel hat einfach mal 17 Ankündigungen gemacht. Also natürlich war vieles davon bekannt, aber es war jetzt konkreter mit wann kommt's genau und Logos hat man gesehen und so weiter und so fort. Da gab es so viel, was man hätte machen können. Und ich habe The Grey Man immer noch nicht gesehen, weil ich habe ja, mit unserem Freund Jules habe ich vereinbart, dass wir ihn zusammen gucken. Mein Podcast hat mir das ausgemacht und wir sind noch nicht dazu gekommen und deswegen ist es mir ganz recht, weil sonst hätte ich mir für diesen Podcast das Ding halt unter Tage, am Tag anstatt am Abend gemütlich auf der Couch mit einem Freund angucken müssen.
Unter Tage im Nerdkeller.
Unter Tage im Keller und so ist es mir lieber dann.
Okay, das ist natürlich eine viel bessere Ausrede als meine. Ich hatte einfach keine Lust. Beziehungsweise, also ich hätte mir ihn dann schon noch irgendwie am Montag, also gestern, so reingezwängt. Aber okay, also ich höre raus, du würdest ihn dir schon auch freiwillig angucken mit einem Kumpel zusammen. Mhm. Ich hatte eigentlich keinen Bock, weil ich meine, es ist der teuerste Netflix-Film aller Zeiten, aber weiß nicht, der Trailer sah sehr, sehr beliebig aus, die Story. Boah, die hat mich gar nicht gecatcht und da haben wir einfach so gedacht, ach, wisst ihr was, bevor wir jetzt irgendwie über einen Film so, den wir alle so eher so finden und bevor natürlich Marco hier sein Versprechen bricht, da reden wir doch viel lieber über Die Ringe der Macht, weil da gibt's doch immer noch ziemlich viel zu besprechen. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal ein bisschen Werbung. Die ganz große Hitze ist vielleicht vorbei, aber es bleibt natürlich heiß. Am besten aushalten lässt sich das draußen in der Natur, sei es an einem See, am Meer oder wo es schön schattig ist. Nur die Internetverbindung ist an solchen Orten meist ziemlich bescheiden. Wer trotzdem nicht auf seine Lieblingsserien und Filme verzichten mag, sollte sich den GigaCube 5G anschauen. Das ist ein mobiler WLAN-Router, der sich in das Vodafone-Mobilfunknetz einwählt und Surfen mit bis zu 500 Mbit pro Sekunde ermöglicht. Ohne DSL oder Kabelanschluss. Dafür hat er eine Vodafone-SIM-Karte integriert. Ideal für Urlaube in ländlichen Regionen oder, seit 2 Jahren im Trend, auf Campingplätzen. Einfach auspacken, in die Steckdose stecken und lossurfen. Vodafone hat dazu mehrere Tarifmodelle, unter anderem auch eines, bei dem ihr nur zahlt, wenn ihr den GigaCube auch wirklich nutzt. Absolute Flexibilität garantiert. Mehr Infos zum GigaCube von Vodafone findet ihr in den Shownotes. Damit kommen wir raus aus der Werbung und dann wieder zurück zur Serie Die Ringe der Macht, die ja eigentlich so doppelt gemoppelt Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht heißt. Ein bisschen doof, aber ich frage mich auch, also haben sie das gemacht, natürlich, weil sie irgendwie die Sorge hatten, dass es uns nicht zu sehr mit der Herr der Ringe assoziiert wird. Aber ich meine, House of the Dragon wird ja auch nicht Game of Thrones House of the Dragon genannt. Aber okay.
Ja. Naja. Aber, ja, also sie behaupten, sie haben den Namen so ausgewählt, weil sie der Meinung sind, Tolkien hätte den Namen auch gut gefunden. Oder das würde sich, wie haben sie es beschrieben? Sie haben es sehr bildlich beschrieben. Wenn man das auf dem Buchrücken draufschreiben würde und neben die anderen Bücher stellt, dann würde das ganz gut zusammenpassen. Ist schon ein starkes Statement. Mhm. Vor allem, da Tolkien ja nie Herr der Ringe als diese drei Bücher begriffen hat. Das hat ja der Verlag so eingeteilt und so genannt. Er selber sieht es mehr als eine Gesamtgeschichte in 7 Kapiteln, was glaube ich. Irgendwie sowas. Aber du hast schon recht. Also, dass dadurch, dass das Ringe drin steht, ich erwische mich auch dabei, dass ich aufhöre, die Serie Herr der Ringe zu nennen, sondern einfach Ringe der Macht.
Mhm.
Und damit steckt das Herr der Ringe drin, damit steckt drin, dass es ein neuer IP ist, wenn man so möchte. Und dann ist es vielleicht ein ganz geschickter Name. Aber Rings of Power klingt schon, also das deutsche Ringe der Macht sogar besser, oder? Rings of Power! Es ist halt so, ja, okay, das ist ein Bösewicht, der lacht in seinem Vulkan. Ja, in seinem
so irgendwie 80er Jahre He-Man könnte irgendwie eine Folge davon heißen, aber okay. Auf welchen Aspekt der Serie bist du denn am meisten gespannt, beziehungsweise was wünschst du dir eigentlich für die Serie?
Ich glaube, das ist wirklich diese Look-and-Feel-Frage. Ich muss immer wieder auf mein Video zurückkommen, sorry. Dieses Video, das wird auch sehr missverstanden. So, man kann sich auf nichts Neues einlassen und bla, oder alles soll wie früher sein. Nee, es soll nicht wie früher sein, aber es muss schon, meine ich, ein bisschen das Look-and-Feel von Herr der Ringe aufgreifen. Weil dafür ist Herr der Ringe zu perfekt und zu sehr in unserem Herzen. Und wir sind ja der Überzeugung, so sieht Mittelerde aus. Und so fühlt sich Mittelerde an. Und so fühlt sich diese Saga an. Und deswegen drehen sie ja auch in Neuseeland, was auch nicht zuerst beabsichtigt war. Sie haben auch aus der Not heraus sehr viel mehr in Neuseeland drehen müssen. Ich weiß nicht mal, wie es genau war. Sie wollten woanders drehen, ich glaube in England. Aber dann war das zu teuer wegen dem Brexit. Und dann haben sie doch sehr viel mehr von der Produktion nach Neuseeland verlagert, als es geplant war. Angekündigt war Neuseeland schon immer, aber nicht
so. Ich habe gestern erst gelesen, dass sie die für die zweite Staffel wieder in England drehen werden, wenn ich das richtig gesehen habe.
Weil das mit Brexit sich ein bisschen beruhigt hat für sie und sie jetzt wissen, was auf sie an Kosten zukommt. Aber ja, das ist die Absicht. Also Landschaftsaufnahmen, ich kann es schon fast verstehen, aber Neuseeland hat eigentlich auch sehr günstige Produktionsbedingungen. Das Problem ist immer, Leute zu finden, die dann jahrelang nach Neuseeland wollen dafür. Was ich eigentlich schon wieder fast nicht verstehen kann. Ich glaube, ich würde das machen. Laura war ja jahrelang in Neuseeland. Hobbit auch gescheitert. Guillermo del Toro. Das hat sie alles so nach hinten gezogen, dass Guillermo del Toro dann als Regisseur irgendwann gesagt hat, ey, Leute, ich kann nicht 5 Jahre nach Neuseeland. Das war's, dann bin ich raus. Da muss Peter Jackson das machen.
Ah, oh, schade.
Ja, daran ist das es auch ist ja, ein bisschen gescheitert.
Das ist ja die Filmtrilogie, auf die alle irgendwie so gewartet haben und stattdessen haben wir so eine so halbgare Sache bekommen.
Mhm.
Naja.
Das war ja also produktionstechnisch halt sehr durchwachsen. Also da ist hier diese Serie mehr on point. Also das ist schon mehr geplant, auch wenn das mit Brexit so dazwischen gekommen ist. Ich habe neulich einen Outtake gesehen, in dem Ian McKellen beim Hobbit in dieser Höhle sitzt. Und das hat er ja alles früher, du erinnerst dich, in 2-mal gedreht. Also, oder wie war das? Es gibt die Höhle ja in klein und in groß. Einmal für ihn und einmal für Bilbo Beutlin. Ja, und sie haben es dann halt so gefilmt, mehrmals die gleiche Szene, so dass man es ineinander schneiden kann und dann sieht es perfekt aus. Und beim Hobbit hat er in der gleichen, ich sag mal, es sollte die gleiche Höhle sein gesessen, aber es war einfach nur alles grün. Alles, der Tisch, die Gegenstände drauf, alles war grün. Und er hatte kurz einen Breakdown. Und er hat nicht gemerkt, dass das Mikro an ist und hat geheult. Sir Ian McKellen saß beim Hobbit, beim Dreh vom Hobbit da und hat geheult, weil es für ihn als Schauspieler so frustrierend war, nur noch in dieser grünen Hölle zu sitzen. Und da gebe ich nicht mal Peter Jackson die Schuld, weil das lag auch am Produktionsstudio, ich glaube MGM war es, die ja jetzt Amazon gehören. Ja, genau, MGM war es. Und die haben ihn da wohl sehr unter Druck gesetzt. Wie gesagt, er ist eingesprungen, er hat 3 Filme draus machen müssen, obwohl 2 geplant waren. Das ist ja alles schrecklich. Da gibt's ja ganze Dokus dazu.
Sogar offizielle Features, in denen man sieht, wie ein völlig aufgelöster oder völlig am Ende, völlig entkräfteter Peter Jackson irgendwo in den Kulissen rumhängt und sich überlegt, wie sie die nächste Szene drehen können. Aber egal, jetzt reden wir schon wieder über die alten Sachen. Wir wollen ja über die neuen Sachen reden. Also bei dir war es der Look and Feel. Ich muss mal gestehen, auf was bin ich denn am meisten gespannt? Ich glaube, so ursprünglich waren es so die Zwerge, weil von den Zwergen haben wir ja in der Herr der Ringe-Serie eigentlich nichts gesehen. Mhm. Ja, immer nur Moria, oh, wenn wir dann in Khazad-dûm sind, und dann ist Khazad-dûm keine Zwergenstadt, sondern nur ein Grab. Mhm. Ich fand das immer irgendwie spannend, aber ich muss gestehen, jetzt bin ich noch nicht so gehuckt auf die Zwerge, weil ich noch nicht so ganz weiß, wie spielen die dann eigentlich in dieser großen Geschichte gegen Sauron, wie spielen die da mit? Ich glaube, es sind dann wahrscheinlich eher so die Elben, beziehungsweise halt wirklich alles, was mit Sauron zu tun hat. Ich glaube, darauf bin ich am meisten gespannt.
Ja, da bin ich halt auch gespannt, wie sie eben da das Look and Feel ist. Also ich meine damit ja nicht, dass alles so sein muss wie früher. Das war ja Hobbit auch nicht, aber es sollte daran erinnern, es sollte uns gefühlsmäßig abholen, darf aber natürlich nach dem Standard einer Serie auch anders und besser, also in Anführungsstrichen besser, ist ja relativ, aussehen, auch eine eigene Musik haben, die aber im besten Fall natürlich geprägt ist von der von Howard Shore. Da gab es immer widersprüchliche Berichte dazu, weil lange Zeit nicht geklärt war, ob die Rechte jetzt wirklich bei denen sind oder nicht. Eigentlich sind sie es auf dem Papier, weil ihnen das Produktionsstudio gehört und sie haben eine Koop. Das Ding ist aber Howard Shore. Es gab Berichte, er würde es zusammen machen mit, wie heißt er, der Beery McGreery? Ich hab's schon wieder vergessen.
Ich guck gerade nach, er heißt Beery McGreery. Der hat sehr viel gemacht, er hat viele Serien und Filme gemacht, unter anderem Battlestar Galactica, unter anderem The Walking Dead und Godzilla und so.
Vor allem Battlestar Galactica hat einen fantastischen Score, aber auch einen sehr anderen Score. Wir haben im aktuellen Trailer Teile von dem Score gehört. Also das ist wieder vom Trailer-Komponisten, ich glaube sogar von einem Deutschen, Sebastian Dingsbums, ich komme gerade nicht, Sebastian Böhm, der hat schon sehr viele Trailer-Musiken gemacht, gerade für Disney oder auch, nee, warte mal, für Disney auch. Aber auf jeden Fall hier Wonder Woman, der Trailer, der mit dem Song, wer ist da nochmal, Blue? Nee, doch. Das hat er umkomponiert. Er ist ein Spezialist darauf, Trailer-Musiken zu komponieren anhand von bestehenden Scores. Und er hat sich Teile von McGreery, war der Name, ne? Von McGreery, nee, oder?
Das muss ich schon
wieder McGreery, Beer McGreery, Bear. Also das ist halt auch ein krasser Name, also dass der nicht Navy Seal geworden ist. Und er hat Teile von seinem Score genommen für den aktuellen Trailer. Also da kriegen wir wirklich jetzt mal einen Einblick, wie ungefähr die Musik sein könnte. Und da waren ja auch wenigstens ein paar Töne von Howard Shore auch mit drin.
Von welchem Trailer redest du jetzt gerade? Weil es gibt ja mittlerweile 3.
Ich glaube vom vorletzten, nicht vom letzten.
Okay, von dem ersten Hauptteaser. Ja, genau, das war auch der mir musikalisch am meisten im Ohr geblieben ist. Genau. So am Anfang mit der Frauenstimme und so. Das war schon richtig gut. Ja. Wobei, jetzt kann ich es ja mal beichten hier im Podcast. Ich fand die Musik aus dem ersten Teaser gar nicht so scheiße. Also ja, die war kitschig und es war ein Trailer-Musik, so Trailer-Musik, aber ich fand die eigentlich cool. Die war so super, die war super over the top, aber das passte irgendwie zu Herr der Ringe. Sorry, es ist nicht Howard Shore gewesen. Ja, ich weiß, aber es hat was bei mir ausgelöst.
Für mich klang es halt wirklich wie aus einer Sound-Library. Also wir haben ja auch Zugang zu sowas. Also wie heißt es, Epidemic Sound zum Beispiel? Mhm. Und ich schwöre bei Gott, das ist aus Epidemic Sounds. Ich weiß, wer sogar der Trailer-Komponist ist. Das war auch Thema in dem Video. Ich find's extrem generisch und ich bin froh, dass wir jetzt so eine Richtung sehen. Ich fand's auch schön im neuen Trailern. Genau das, was ich meine, ne? Also wenn du schon was Neues machst, dann gib ihm so ein neues Look and Feel. Und es gab so ein paar richtig geile, ich sag mal, Money Shots dazu. Also ein paar richtig geile Momentaufnahmen. Hier dieses Erwachen von Galadriel in dieser roten Hölle, sag ich mal. Na, das fällt mir schon aus dem Stegreif nichts Neues ein. Ich finde, das Kostüm von Sauron sieht eigentlich auch ganz gut aus, obwohl Sauron ja die große Debatte ist.
Du meinst Eminem oder wen meinst du?
Ja, ich meine den Eminem. Ja. Okay. Sehe ich schon. Also ich habe nicht mal an Eminem gedacht. Da gehe ich tatsächlich ein bisschen weltoffener ran als die meisten Leute. Ich finde das Look, den Look and Feel an den Stellen, die schon im ersten Teaser waren, immer noch schlecht, also miserabel, aber die Money Shots ziemlich cool. Und wie die Serie dann natürlich, also wie die sie anteilig wirklich da steht, das werden wir dann sehen. Aber mir kann keiner erzählen, dass eine halbe Stunde der Folge halt in diesem roten Licht spielt. Das wird nicht passieren. Das ist so ähnlich wie bei Thor Ragnarok. Das ist so ein Flashback oder irgend sowas. Und du siehst diese coolen Zeitlupenaufnahmen halt für 10 Sekunden. Und dann ist ja die Frage, wie der Rest der Serie dagegen dann dran hält. Und ich hasse diese Nomoskop-Balken. Die hasse ich. Alter, ich hasse es bei Serien. Ich hasse es bei allen Disney-Plus-Serien. Es ist unglaublich. Filmstudenten machen das auch gerne, wenn sie Kurzfilme drehen, dass sie hingehen und machen da so einen Nomoskop-Balken drauf, weil sie dann glauben, das ist jetzt ein Kinofilm. Das ist so pretentious, weißt du? So prätentiös. Ich hasse das. Ich mag das, wenn es wie Game of Thrones wirklich 16:9 Vollbild ist. House of the Dragon hat dieses andere Format, dieses 2:1, das House of Cards auch hatte, das Netflix gerne benutzt, wo ganz kleine Balken drin sind, auch wirklich nur aus ästhetischen Gründen, weil die Bildkadrage dann einfach eine andere ist. Aber das ist halt nicht CinemaScope. Und ich hasse CinemaScope in Fernsehserien. Wenn es im Kino läuft, bitte, aber nicht in Fernsehserien. Leute, ihr macht euch kaputt damit. Hier Better Call Saul sieht auch super aus und hat halt keine CinemaScope-Balken.
Ach. Okay, da bin ich nicht ganz so mit dem Herzen dabei. Ich gucke dann eher so generell auf die Bilder. Und ich glaube, auch einer der Gründe, warum die Leute so ein bisschen enttäuscht waren, vor allem nach dem ersten Teaser, ist ja, man hat das so im Kopf, die Serie hat 1 Milliarde US-Dollar gekostet. Ne? Und dann, ich meine, wie sieht eine Serie aus, die über 1 Milliarde Dollar gekostet hat? Und dann, also ich weiß, ich stelle mir dann so Sachen vor, die hätten dann wahrscheinlich mit sowas um die Ecke kommen müssen, so irgendwie so richtig diese Massenszenen aus Ben-Hur oder Kleopatra, und das gab's da halt nicht. Aber ich finde, sie sieht trotzdem hochwertig aus, und was man auch vielleicht auch mal sagen muss, es ist ja nicht so, dass die erste Staffel 1 Milliarde US-Dollar kostet, sondern die erste Staffel kostet, glaube ich, 250 Millionen.
Nee, 500 Millionen.
Ja, okay. Ja, also sie haben sich irgendwie auf 5 Staffeln, sie haben sich auf 5 Staffeln festgelegt. Mhm. Also 5 Staffeln hat Amazon gesagt, ja, machen wir auf jeden Fall. 5 mal 250 ergibt über 1,2 Milliarden. Aber du sagst 500 Millionen.
Ja, oder sind das unterschiedliche Rechte? Zahlen. Es gibt unterschiedliche Zahlen. Also zu den 500 Millionen gehören natürlich auch wieder bestimmte Rechte. 1,2 Milliarden liegt auch schon in der Luft. Und das Letzte, was ich recherchiert habe, ist tatsächlich 500 Millionen für die erste Staffel. Da gehören aber Rechte mit dazu. Da gehören natürlich die Sets dazu, die sich amortisieren müssen über die nächsten Staffeln. Dass dann jede weitere Staffel nur noch über 100 Millionen kostet, so wie in Game of Thrones am Ende, ist eher realistisch und passt ja auch. Ich meine, mehr als Game of Thrones kannst du ja gar nicht machen in einer Staffel, in den letzten Staffeln.
Wie viele Folgen sind das? 8, glaube ich, oder?
Ja, nicht so viel. 6 oder 8 in der ersten.
Das sind dann über 60 Millionen Dollar pro Folge. Ist auch eine Hausnummer. Wenn wir von 500 Millionen ausgehen.
Ja, das ist absurd. Ja. Also mit das teuerste war, glaube ich, Stranger Things, was angeblich 30 Millionen pro Folge gekostet hat. Da gibt's so Zahlen im Dings, wo ich mir wirklich nicht vorstellen kann. Aber über alle Folgen hinweg, mit inklusive Marketingbudget, kann ich mir das schon vorstellen wieder. Weil das halt für Netflix so ein krasses Zugpferd ist. Aber nicht, dass eine normale Stranger Things-Folge einfach 30 Millionen kostet. Auch nicht in der neuen Staffel. In den letzten Folgen kann man sich schon eher vorstellen, weil die haben ja irgendwie Endgame-Länge.
Genau.
Ja.
Da haben wir ja auch hier drüber geredet. Also wir haben ja bisher auch nur so kurze Schnipsel gesehen. Also auf der San Diego Comic-Con wurden dem Publikum ja auch einzelne Clips präsentiert, so wirklich Szenen aus der Serie. Und die Meinung dazu, die Serie sieht atemberaubend aus und es wirkt so, als hätte man sich sehr bemüht, die Ästhetik der Herr der Ringe-Blockbuster nachzubilden. Und das wäre so ein bisschen so meine Frage, geht das überhaupt? Also kann die Serie überhaupt so den Vibe der Filme einfangen? Die Filme, also ich rede jetzt von der Herr der Ringe-Trilogie, die ja in einer ganz anderen Zeit auch gedreht worden sind, auch mit ganz anderen Mitteln. Also ich glaube, das geht. Geht das überhaupt noch? Weiß ich nicht.
Ich glaube, dieselbe Magie einfangen nicht, aber das ist ja okay. Es muss eine eigene Magie finden, so wie Game of Thrones. Ich habe Game of Thrones immer Leuten gepitcht, als wenn Herr der Ringe und Sopranos ein Kind hätten. Ja, also als Game of Thrones noch nicht erfolgreich waren, dass man sowas noch machen musste, Leuten erzählen musste, wie toll das ist. Diese Magie, die das ausstrahlt, da gehört ja auch viel Glück dazu, ne? Also, und viel technische Beschränkung. Also, auch wenn Peter Jackson bestimmt gerne mehr Masken benutzt hätte in Hobbit, man hat's ja dann im Hobbit gesehen, wie das dann, wenn du zu lazy wirst, in Anführungsstrichen, aus der Not heraus, ist ja nicht nur seine Schuld, dann verlierst du ganz schnell diese Magie, wenn du nicht gezwungen bist, Sachen so zu machen, wie du sie machst. Und Peter Jackson hat halt nichts mit dieser Serie zu tun. Das kann gut sein, das kann aber auch richtig schlecht sein. Was halt ein bisschen beängstigend daran ist, er hat ja die ganze Zeit seine Hilfe angeboten. Ich habe ja selber mit ihm geredet auch. Und da hat er auch nochmal betont, wenn Amazon Hilfe braucht, er und Fran Walsh und wie heißt seine Frau nochmal? Oder war seine Frau Fran Walsh? Nee, Fran Walsh ist seine
Philippa
Frau.
Philippa Boyens
meine ich, genau. Er, Philippa und Fran, sie stehen jederzeit bereit. Sie brauchen ihnen nur die Drehbücher schicken. Sie gucken gerne mal drauf. So, weißt du, also Da spricht doch nichts dagegen. Also da kann man noch so sehr ein eigenständiges Kunstprojekt machen. Sie stehen ja trotzdem im Schatten von Herrn der Ringe. Und das wissen sie ja, weil sie sich im Wesentlichen ja an den Assets ja trotzdem daran orientieren. Es ist schon anders und das ist ja okay so, weil es ein anderes Zeitalter. Das spielt eben vor Herr der Ringe, in diesem zweiten Zeitalter, wo die Welt eben noch schön und perfekt ist. Und Herr der Ringe war aber eigentlich schon in diesem dritten und zerfallenen Zeitalter. Also du läufst eben da sehr viel durch Ruinen, nicht nur durch Khazad Dûm, sondern auch da, wo die Trolle waren und Gondor, du siehst, dass Gondor eine prächtige Stadt war, aber erst am Ende glänzt diese Stadt wieder und dazwischen ist sie die ganze Zeit im Krieg mit den Orks. Also du merkst einfach, was für eine zerfallene Welt das ist. Ich möchte als Vergleich vielleicht auch das Videospiel Elden Ring mal in den Raum werfen. Weil, weißt du, wie Elden Ring entstanden ist in der Story?
Das ist von George R. R. Martin, hat da die Story dazu gemacht und es hat irgendwas mit Herr der Ringe zu tun, aber ich habe es nicht gespielt, deswegen weiß ich es nicht.
Ach, also wenn du es gespielt hast, würdest du die Story trotzdem nicht kapieren. Das gehört zu Elden Ring dazu. Aber die hat ein sehr interessantes Konzept gehabt. George R. R. Martin hat die Welt konstruiert, so wie sie ursprünglich war, also die perfekte Welt, quasi das zweite Zeitalter. Und der eigentliche Regisseur und Storyschreiber des Spiels, Miyazaki, der hat diese Welt wieder eingerissen. Wir haben das quasi zweigeteilt. Der eine baut die Prämisse auf und andere reißt sie wieder ein und das ist die Welt, in der wir eigentlich spielen. Und cool. Man merkt Elden Ring an, dass George R. R. Martin ein riesiger Herr der Ringe-Fan ist. Also dieses, so wie die Welt ursprünglich war, auch mit diesem riesigen leuchtenden Baum. Kommt dir das irgendwie bekannt vor?
Weiß ich nicht. Hab ich schon mal irgendwo gesehen, den Shot, ja.
Du denkst die ganze Zeit, du reitest durch die riesigen Herr der Ringe-Kulissen an riesigen Statuen vorbei, die sich dann auf einmal bewegen und sich als Titanen oder irgendwas herausstellen. Es fühlt sich wirklich ein bisschen wie Herr der Ringe an. Und vielleicht hat Elden Ring mich noch mal mehr neugierig gemacht auf die Serie als die eigentlichen Trailer.
Okay, witzig. Wenn du das nochmal sagst mit so dem Vibe und dem und Peter Jackson hat so seine Hilfe angeboten, ich habe mich auch so gefragt, also Amazon muss ja wissen, so wie auch so das Sentiment in der Community ist, nämlich sehr, sehr skeptisch. Mhm. Und es wäre ja eigentlich, also hätte ja nichts gekostet, einfach so wie das Disney mit George Lucas gemacht hat, ihn einfach Peter Jackson einmal durch die Kulissen führen und dann machst du so ein paar Fotos davon. Und dann streust du das bei Social Media und das gibt dann gute Presse. Aber offensichtlich wollen sie das nicht, sonst hätten sie das bestimmt gemacht. Naja, wir reden jetzt schon relativ lange und haben noch gar nicht so viel über die Serie geredet. Also vielleicht einfach nochmal, worum geht's denn überhaupt in der Serie? Weil das ist, glaube ich, auch noch gar nicht so klar. Also was ich so jetzt gefunden habe, ich habe ja wirklich mal geguckt, okay, was ist denn jetzt wirklich die Prämisse? Was ist wirklich, worum geht's? Ja, was ist der Inhalt der ersten Folge? Wissen wir alles noch gar nicht so genau. Was wir wissen ist, alle wichtigen Ereignisse des sogenannten zweiten Zeitalters sollen abgedeckt werden. Also Marco, du hast es ja auch schon gesagt, es gibt das erste, das zweite, das dritte. Mhm. Herr der Ringe spielt im dritten Zeitalter und das sind jetzt eben die Ereignisse des zweiten Zeitalters, also tausende von Jahren vor Herr der Ringe. Da ist ziemlich viel abgegangen in Mittelerde, also das Schmieden der Ringe, der Aufstieg Saurons und der Untergang Numenors. Und das klingt schon alles sehr, sehr cool. Das Problem ist nur, die zeitlichen Abstände sind sehr groß zwischen diesen Ereignissen. Also zwischen dem Schmieden der Ringe und dem Untergang Numenors liegen mal eben so über 1000 Jahre. Und das ist jetzt für die Elben kein Problem. Die sind ja unsterblich und so. Ja, kein Problem. Aber die menschlichen ja, Figuren in dieser Zeit, die leben natürlich nicht so lange. Und das stellt natürlich die Serie vor ein Problem. Wie willst du eine kohärente Geschichte erzählen, wenn du im Prinzip jede Staffel deine Hauptfiguren austauschen müsstest, deine menschlichen? Und so, was jetzt Amazon immer sagt oder was die Showrunner immer wieder sagen, ist, sie komprimieren das Ganze. Mhm. Es ist so die Frage, ist das clever oder wirkt das dadurch, geht dadurch die Epik verloren? Was meinst du?
Ich finde das clever. Ich finde das auch völlig legitim. Also da darf man auch nicht so sehr in den Büchern hängen. Ich verstehe das, dass man als Purist und Enthusiast und ein bisschen aber auch Gatekeeper von dem Ganzen, das alles scheiße findet. Aber das hättest du alles auch bei Herr der Ringe sagen können. Und Herr der Ringe ist halt ein absolutes Meisterwerk. Also da geht wenig für mich drüber über Herr der Ringe. Und da haben sie es doch auch gemacht. Und es gibt auch, da hatte ich einen sehr interessanten langen Podcast mit Maurice Weber dazu, unser Kollege, dein Ex-Kollege bei der GameStar. Mhm. Also für dich Ex-Kollege, weil du nicht mehr hier im Münchner Büro bist. Also Maurice ist immer noch bei der GameStar, keine Sorge da draußen. Aber Maurice ist der absolute Lore-Wächter, was das alles angeht. Also er kennt sich voll aus. Der hat nämlich Herr der Ringe Mods programmiert und war da auch für den Lore eher zuständig.
Cool.
Und wie hat er gesagt? Es ist im Rahmen der Kritik an dem ersten Teaser sind nochmal alte Forenbeiträge hochgekommen, in denen Leute, weil die, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, die kompletten Drehbücher oder zumindest das erste Drehbuch von Herr der Ringe, von dem ersten Film, ist geleakt damals im Internet. Das war komplett da. Und natürlich haben die Leute das gelesen und haben sich erstmal ausgekotzt in den Foren. Also richtig krassen Hardcore-Fans fanden das alles scheiße. Die fanden auch alle Casting-Entscheidungen scheiße. Und von den Leuten hört man jetzt nichts mehr. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ganz komisch.
Naja, aber also ich meine, man muss dazu sagen, sie haben aber das Drehbuch ja auch zigmal hin und her geworfen. Also ich glaube, es gab auch mal irgendwie die Idee, dass Aragorn und Arwen irgendwie nackt in irgendwelchen heißen Quellen baden sollen oder so. Oder also da war auch, denke ich mal, wahrscheinlich vieles dabei, was nicht so gut war. Ja. Aber klar.
Das gehört zum künstlerischen Prozess ja dazu. So, ja. Das sehen die schon mal nicht. Und dann natürlich, weißt du, wenn sie die Vision hätten, aus ein paar Zeilen Text einen richtig geilen Film zu machen, dann würden sie richtig geile Filme machen und nicht im Internet darüber abhaten. So, also das Ding ist halt, das ist natürlich eine sehr amateurhafte Sicht dann auf etwas, wo man eigentlich gar keinen Einblick hat in diese Produktion. Und in diesen Forenbeiträgen wurden ja natürlich Dinge kritisiert, die du aber im Film siehst. Aber es passt halt zum Film. Es geht ja auch schon darum, ich glaube, welche Figur Frodo mitnimmt und rettet vor den Ringgeistern und so. Das ist alles viel künstlerische Freiheit, die sich da genommen wurde. Und dann fehlt doch diese super beliebte Figur, wie heißt er nochmal?
Tom Bombadil.
Ja, der fehlt ja, aber der macht ja dramaturgisch für so eine Trilogie überhaupt gar keinen Sinn.
Nee.
Ja, und natürlich ist er raus, aber natürlich haben die sich drüber beschwert, dass da das Herz fehlt. Aber es ist ja nicht so. Man muss ja diese Werke getrennt voneinander betrachten. Es geht darum, einen geilen Film zu machen und nicht ein geiles Buch nachzuerzählen. Also das Buch irgendwie zu visualisieren. Leute sagen das immer gerne so als Totschlagargument. Ja, hier, du musst ja nur das Buch abfilmen. Nee, eben nicht, das geht nicht. Das Buch hat 300 Seiten, in dem Film wirst du dich totlangweilen. Und ein Buch erzählt ja auch anders. Und hast halt 3 Millionen Dialoge, die, wenn du sie mal aussprechen würdest, richtig scheiße sind, weil sie Exposition-Dumping sind in Filmen. Das geht halt so nicht. Du musst doch erzählen können, ohne dass jemand die ganze Zeit labert. Und den Leuten was zu denken geben und sie visuell auch anstrengen.
Ich glaube, auch die Leute, die das behaupten, die haben den Herrn der Ringe nie gelesen, weil also der Herr der Ringe besteht, jetzt mal böse gesagt, zur Hälfte aus irgendwie rezitierten Gedichten und Liedern und zur anderen Hälfte aus Landschaftsbeschreibungen. Mhm. Also ich glaube, Tolkien war ein Wanderfan und das merkt man in dem Herr der Ringe. Wenn halt Frodo und Sam nach Mordor reisen, dann ja, sind wir dabei. Das ist natürlich auch schon irgendwie cool, aber es werden sehr detailliert die Landschaften beschrieben und wie sich die Landschaften verändern. Und weiß nicht, das möchte ich nicht in einem Film sehen, muss ich gestehen. Das funktioniert in Buchform, aber halt nicht im Film, wie du sagst. Ja.
Ja, genau. Also da tue ich mich schwer damit, für Story-Entscheidungen, die ich noch nicht umgesetzt gesehen habe, etwas zu kritisieren. Also klar, man kann ein flaues Gefühl haben, man kann zu Recht skeptisch sein. Aber ich kann mich jetzt nicht auf den Podest stellen und runterschreien, das wird kacke, weil hier Charaktere ein bisschen zu lange leben oder die Geschichte zu komprimiert ist. Darum geht's ja bei einem Film, auch bei einer Serie, die Geschichte sinnvoll zu komprimieren. Also da gebe ich der Serie allen Benefit of the Doubt. Mein Hauptproblem ist, dass es an manchen Stellen halt billig aussieht.
Mhm.
Also billig, weil Presets von After Effects die Farbkorrektur da machen.
Da bist du aber halt auch einfach Nerd, sorry Marco.
Ja, natürlich.
Da bist du dem Namen halt auch wirklich gerecht.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das die meisten so sehen werden, aber schauen wir mal. Ich meine, vielleicht waren ja auch noch irgendwelche Effekte noch
aber
nicht.
Aber die meisten werden es ja fühlen. Guck mal, das Video, das ich gemacht habe, basierte auf dem ersten Teaser. Und natürlich sagen die Leute, das sieht irgendwie billig aus, fühlt sich irgendwie falsch an. Und ich habe versucht zu dekonstruieren, woran liegt es. Natürlich an der Musik, die ausgetauscht wird, aber auch an der Art, wie sie die Serie gedreht haben und wie die Farbkorrektur ist, wie sie sie ausleuchten, was die Vorbilder sind. Wenn der Typ die meisten Folgen dreht, der Wheel of Time gemacht hat, dann musst du Wheel of Time sehen, um ahnen zu können, wie die Serie aussieht. So ähnlich ist das halt. Der macht ja keine 360-Grad-Drehung. Und es ist auch kein Wunder, dass der Teaser dann sich billig anfühlt, obwohl die Serie 500 Milliarden gekostet hat. Nur nochmal zum Vergleich. Die erste Staffel Game of Thrones hat 50 Millionen gekostet. Und es waren 10 Folgen.
Mhm.
Also war viel, viel billig. Und die haben auch Sets zum Amortisieren gehabt. Also das darf man gar nicht, das kann man, die letzten zwei Trailer reißen es ein bisschen für mich. Wie gesagt, gibt's richtig geile Money Shots. Die Frage ist, wie sich das dann für die gesamte Serie anfühlt. Und auch wenn sie begeistert Szenen gezeigt haben auf San Diego Comic-Con, sie zeigen ja nicht den Crap. Sie zeigen das Beste, was sie haben, was sie zeigen können, ohne zu spoilern.
Okay, dann reden wir doch noch mal über den Trailer. Wollte ich eigentlich nicht mehr reden, aber wenn du den jetzt noch mal ansprichst, also den zweiten Trailer, der ja kein Trailer ist, sondern der Main-Teaser oder so, den fand ich eben richtig, richtig gut. Und dann den neuen, den fand ich schon wieder nicht so gut. Und ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, weil wenn ihr euch mal die Kommentare unter dem aktuellen Trailer anschaut, dann sind das fast alles Variationen dieser Memes. Also, weißt du, die so absichtlich Franchises durcheinander bringen. Irgendwie, wenn Gandalf zu Harry Potter sagt, Luke, ich bin dein Vater, weißt du? So. Und alle machen sich scheinbar drüber lustig. Was ist da passiert, Marco? Warum wird der jetzt so anders aufgenommen?
Es ist halt, diese moderne Internetkultur nimmt sich gerne das Äußere von einer Person und urteilt dann darüber. Das reicht schon. Nur das Äußere. Weißt du, ich rede von Look and Feel von einem Film. Was viele meinen, ist teilweise auch einfach die Ethnie, was mich wirklich ankotzt, auch bei dem ersten. Dass man das als Diskussionspunkt nimmt, um sich aufzuregen. Ich verstehe, wo es herkommt. Ich verstehe es, weil es geht ja auch um den Lore. Aber dafür muss ich auch wieder die Story gesehen haben, um es endgültig beurteilen zu können. Eine der diversesten Serien überhaupt war ja Game of Thrones. Und Game of Thrones hat eine sehr kohärente Welt aufgebaut, in der es absolut Sinn macht, welche Ethnien miteinander wo agieren und wie sie in welchem sozialen Konstrukt zusammenstehen. Es hat alles total Sinn ergeben. So, ich mal als Gegenbeispiel wieder Wheel of Time. Ich habe es ja nicht geguckt, weil ich hab zu viel, meine Lebenszeit ist mir zu kostbar dafür. Aber mein bester Freund hat es gesehen. Und er ist ein großer Fantasy-Fan. Und was er sich aufgeregt hat, und das verstehe ich, da hast du Dörfer in der mittelalterlichen Welt, die am Arsch der Welt total isoliert sind. Und in diesem Dorf ist jede mögliche Ethnie, die du dir vorstellen kannst. Aber es fühlt sich nicht echt an. Und es fühlt sich deswegen nicht echt und logisch an in dieser Welt, weil es gar keine Mischlinge gibt. Ich bin halb Asiate. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, irgendwo in Rheinland-Pfalz. Und selbst ich habe durch meine Mutter und ihre Schwester, sind wir schon in der zweiten Generation und die haben alle schon Kinder. Ich jetzt nicht, aber viele davon von meinen Cousins haben Kinder. Und das ist viel durchmischter in diesem Dorf irgendwo, anstatt in diesem super isolierten mittelalterlichen Welt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also das Problem ist, ich habe da so ein bisschen Zahnschmerzen mit, weil also du hast gesagt, Game of Thrones war sehr divers. Also ich glaube, du meinst divers, was so Männer- und Frauenrollen anbelangt.
Nee, ich meine auch Ethnien.
Also Game of Thrones war zumindest in den ersten Staffeln auch schon eine sehr weiße Serie, muss man einfach auch da sagen. Das war bei Wheel of Time anders. Aber ja, es fühlte sich etwas weird an, aber ich glaube in erster Linie, weil damit halt Sehgewohnheiten aufgebrochen werden, weil wir das anders kennen. Und was halt, da beißt sich das so ein bisschen, weil Fantasy ist ja, also braucht Worldbuilding, ja. Du musst eine glaubhafte Welt erzeugen, sonst funktioniert das alles sehr schnell nicht. Aber ich weiß, warum sie es nicht gemacht haben, weil wenn du quasi erklären musst oder rechtfertigen musst, warum jetzt in dem Dorf Menschen mit schwarzer Hautfarbe leben, dann das kannst du nicht machen. Weil jetzt versuche ich es gerade zu.
Aber wir reden gerade aneinander vorbei.
Der Punkt ist mir wichtig. Also, weil wenn du anfängst zu rechtfertigen, warum schwarze Menschen irgendwo mitspielen, dann gehst du eigentlich schon den Rechten auf den Leim, weil die ja sagen, schwarze Menschen sind die Ausnahme und schwarze Menschen
davon
sind
rede ich so nicht die Norm. Fabian, okay. Davon rede ich nicht. Genau das kotzt mich ja an, wenn Leute das machen. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass es sich nicht authentisch anfühlt. Nicht wegen der Erklärung, sondern wenn du ein Dorf hast, in dem verschiedene Ethnien vorkommen, aber und die auch noch miteinander verheiratet sind und trotzdem schaffen sie es nicht, weil es ist ein isoliertes Dorf. Und die kriegen normalerweise in so einer mittelalterlichen Welt alle 9 Kinder. So, du hast nur eine Generation später, sieht das Dorf schon anders aus. Aber hier sieht es aus, als hättest du jede verschiedene Ethnie, die dir gerade einfällt, zusammengecastet, damit du ein möglichst diverses Bild in einen Shot kriegst. Und dadurch fühlt es sich wieder nicht authentisch an. Das meine ich damit.
Okay, ich glaube, da könnten wir auch noch eine eigene Podcast-Folge dazu machen, weil Amazon hat sich ja das ja, glaube ich, tatsächlich vorgenommen. Die haben da ja wirklich so ein Buch mit Regeln, wie gecastet wird. Da kann man auch wieder drüber reden. Ja. Ist das also zum Beispiel, ich habe seinen Namen vergessen, der macht die kritische Filmanalyse.
Wolfgang M. Schmidt, der hat ein schönes
Video dazu gemacht. Ja, genau, der hat gesagt, das ist so mehr oder weniger der Untergang der Filmwelt. Ja, aber da möchte ich jetzt gar nicht drüber reden, weil da bin ich jetzt nicht tief genug im Thema drin. Aber das wiederum stört mich jetzt hier bei Die Ringe der Macht überhaupt nicht. Ja, also dass es da ein Elb gibt, der schwarz ist, mir egal. Also passt ja auch in dem Setting. Also er ist ja jetzt nicht irgendwie da, er steht ja nicht neben dem Hochkönig Gilgalad oder so, sondern er hat so seinen eigenen Storyteil und ich glaube, er ist irgendwo in Mittelerde mit einer menschlichen Frau verbandelt. Also das passt ja alles.
Genau das meine ich. Also hier gebe ich der Serie noch the benefit of the doubt, weil die können das ja noch hinkriegen. Nur weil da jetzt jemand eine andere Hautfarbe hat, heißt das nicht, dass es sich erzwungen anfühlt und falsch. Sondern, also falsch im Sinne von anders, als wie Tolkien es sich ausgedacht hat. So, sondern das kann ja total Sinn ergeben, weil es gibt verschiedene Fraktionen innerhalb der Elben. Ja, es gibt diese Waldelben, es gibt die Hochelben und was weiß ich. Also ich muss übrigens gerade alles mit meinen anderen Hochfantasy-Lore durcheinander, weil da bin ich halt einfach nicht so drin. Ich kenne das eher von Dungeons and Dragons und so, dass es halt die verschiedenen Elfenrassen gibt. Und da kann total plausibel sein und dann passt es auch für mich. Und auch wenn es von Tolkien abweicht, ist mir scheißegal, wenn die Welt sich kohärent anfühlt. Das ist das Einzige, was ich möchte, dass die Welt sich kohärent anfühlt. Und das hat es ja bei Game of Thrones geschafft, weil du hast schon recht, so die ersten 2 Staffeln sind ziemlich weiß. Aber im Laufe der 2. Staffel, durch den Essos-Plot, wird die Welt immer diverser, weil wir mehr von der Gesamtwelt sehen, nicht nur von Westeros, sondern auch von Essos. Und dann hast du auf einmal eine sehr diverse Serie. Aber sie fängt sehr weiß an, weil sie nur in England zeigt. Im Prinzip England.
Okay. Was ich auch noch mal drüber reden wollte, ist, ich möchte jetzt ein bisschen von dieser ganzen Hautfarben-Thematik ein bisschen wegkommen und vielleicht mehr wieder zurück zum eigentlichen Kern der Serie, nämlich der Handlung. Und was mich da auch so ein bisschen stutzig macht oder worüber ich so nachdenke, ist so, okay, aber wie sehen denn jetzt die aktuellen Folgen jeweils aus? Also worum geht's denn konkret? Weil, also wir haben ja von den Handlungssträngen, von dem, was man bisher gesehen hat in den Teasern und Trailern, also wir haben Galadriel, die irgendwie auf der Suche nach Sauron ist oder nach dem Bösen. Ihr Bruder ist ja gestorben und sie ist auf so eine Art Rachefeldzug. Dann hast du Elrond und die Zwerge. Elrond reist eben zu den Zwergen. Wir haben ihn in Khazad Dûm gesehen. Wir haben ihn mit, ich glaube, König Durin ist das gesehen. Und dann hast du eben die Numenora und dann letztlich die Geschichte mit den Haarfüßen und dem Fremden. Und sieht alles cool aus, aber ich frage mich so, okay, aber wie wird jetzt diese Geschichte erzählt? Denn die Numenora haben ja zum Beispiel überhaupt nichts mit den Haarfüßen zu tun. Und was haben jetzt die Zwerge mit den Numenoran zu tun? Weißt du, was ich meine? Weil du hast vorhin wieder Game of Thrones Rede, es tut mir wirklich leid, Herr der Ringe-Fans, dass wir die ganze Zeit über Game of Thrones reden, aber das ist halt so ein schönes Beispiel, wenn du da über Westeros und über Essos redest. Wir sind ja in Essos, weil da eben eine Daenerys Targaryen ist, die den eisernen Thron besteigen will. Mhm. Also wir haben da eine Verbindung nach Westeros. Und was ich mich jetzt so frage, okay, wie verbinden die jetzt diese Teile der Serie zu einem kohärenten Ganzen? Also das verstehe ich noch nicht ganz. Also was man da so macht, vermutlich wird es über Sauron gehen, Sauron als verbindendes Element. Nur wird Sauron wohl nicht in der ersten Staffel auftauchen und dann.
Hä, was? Glaubst du?
Habe ich gelesen. Also das ist.
Aber der kann sieht natürlich noch einen Trailer, oder bin ich jetzt blöd?
Ja, Moment. Also okay, da können wir auch drüber reden.
Ach so, der Wanderer ist nicht Sauron, meinst du, ne?
Ja, okay, also ich habe gelesen, Sauron wird Amazon Studios haben das wohl ganz am Anfang irgendwann mal gedroppt. Ich habe das direkte Zitat nicht mehr gefunden. Ich habe nur das indirekte Zitat in den Berichten gefunden, dass Amazon Studio wohl gesagt hat, in der ersten Staffel wird Sauron selbst noch nicht auftauchen. Mhm. So, und da frage ich mich jetzt so, okay, aber wie, das könnte ja dann ein Pacing-Issue sein. Oder wie glaubst du, wird das zu einem kohärenten Ganzen zusammengefügt?
Ja, also das mag ich mir jetzt einfach nicht anmaßen, weil ich nicht weiß, wie sich eine einzelne Folge schon anfühlt. Man müsste mal eine Folge gesehen haben, wie das Pacing von so einer Folge ist, um da überhaupt wirklich eine Vermutung anstellen zu können. Aber für mich ist Sauron jetzt natürlich gleichbedeutend mit, wie du es im Skript genannt hast, der blonde Mann. wie heißt der Wanderer nochmal? Also ist es schon ein Wanderer in dem Sinne, ne? Wie er dargestellt wird, oder? So, oder sage ich das falsch, weil ich das mit Diablo durcheinander bringe?
Ich glaube schon. Also für mich, okay, dann lass uns über den blonden Mann reden. Also weil für mich ist das eher so eine Art Hohepriester, weil wir sehen ihn doch auch dann in dem letzten...
Eminem meinst du jetzt, den Typen?
Ja, den meine ich. Wir sehen ihn doch dann auch so an der Klippe von unten gefilmt, so links und rechts hat er so Leute. Er hat so eine sehr, so weiß angezogen, hat auch irgendwie einen Stab in der Hand.
Ach, echt?
Ja, ich glaube, das ist der
gleiche. Ich habe jetzt keine Trailer-Analyse oder so gemacht, aber
okay,
ich,
also wir sehen sein, wir sehen, stimmt schon, wir sehen sein Gesicht nicht so, er hat so eine weiße Kutte auf. Oh, weiße Kutte, auch böse. Aber ich gehe schon davon aus, dass es dieselbe Figur ist. Also er wirkt auf mich jetzt eher wie irgendwie so eine Art, wie so ein Vertreter von einer Religion.
Ja, aber ich bin fest davon ausgegangen, und wenn ich es google, finde ich auch nur den, dass das Sauron ist, also der spätere Sauron. Also wenn du jetzt googelst Rings of Power Sauron, dann siehst du nur Eminem.
Ja,
aber ich bin mir sicher.
Okay, aber meinst du, ist das jetzt Anatar, der Herr der Geschenke?
Ja, genau, Anatar, genau, der Herr der Geschenke. Ja, also davon bin ich ausgegangen. Also das sagen zumindest alle. Man sieht ja seine Ohren nicht. Man sieht ja seine Ohren nicht. Aber das ist ja der Punkt. Da regen sie jetzt alle drüber auf, weil Anatar, der Herr der Geschenke, ist ja ein Elb, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Oder erscheint als Elb. Ja. Sagen wir es mal so. Und da habe ich als Hauptkritikpunkt gelesen, und da musste ich echt lachen drüber. Der hat ja kurze Haare, das geht ja nicht. Ja, und da sagen andere wieder, ja, aber in den Büchern steht nicht immer dran, dass jeder Elb kurze, lange Haare haben muss. Und dann sagt ein anderer wieder darauf, das sind so geile Fandiskussionen. Aber immer, wenn die Haare beschrieben werden, sind sie immer lang. Also mein Tolkien damit, dass Elben immer lange Haare haben.
Stimmt, ich bin jetzt nochmal durch den Trailer durchgegangen. Und ja, stimmt, der hat immer diese... Also man sieht seine Ohren nicht tatsächlich. Aber was mich jetzt tatsächlich daran stört, ich hoffe, er ist es nicht, weil, also Anatar, der Herr der Geschenke, Sauron hat sich ja so diese Figur gegeben, um sich bei den Elben einzuschleimen. Und jetzt bitte, Entschuldigung, werfe ich einen Blick auf diesen Typen und dem würde ich, also, ja, also von dem würde ich nichts annehmen. Was soll denn das? Also ich hoffe nicht, dass das der ist. Das wäre ja super plakativ. Aber apropos plakativ, okay, ich glaube...
Lass uns kurz bleiben.
Okay. Notiz an mich, ich glaube, ich muss meinen Text nochmal überarbeiten. Ich arbeite nämlich an einem Text über die Numenora und da taucht natürlich Sauron auch auf im Text. Und eventuell müsste ich da nochmal was zu dem blonden Mann machen.
Das kannst du zeigen.
Ja, jetzt kann ich ihn zeigen. Aber wir wissen ja auch noch nicht wirklich, was er ist. Also ich nehme an, er sagt es, wir sehen ihn nicht, wie er es sagt, aber man sieht ihn und man hört jemanden reden, deswegen gehe ich davon aus, dass das er ist. Er sagt, you heard many lies from Middle Earth. Aber auch halt schon so in so einer creepy Stimme, weißt du? Das hat mich ja schon bei Grindelwald gestört aus den Fantastischen Tierwesen Filmen, dass der ja auch so einer ist, wo du sofort auf den ersten Blick siehst, der ist böse.
Aber das hast du mal bei Hitler auch gesehen, trotzdem sind viele Leute gefolgt. Weißt du, was ich meine? Es ist halt so, also manchmal funktionieren Menschen ja auch so. Du guckst Donald Trump an und du denkst so, wie kann diese Figur irgendjemand ernst nehmen oder glauben, dass Donald Trump für einen kämpft? Und was ist? Also trotzdem folgen ihm viel zu viele Menschen. Aber es geht mir da genauso wie dir. Ich gucke den Trailer und denke, okay, das soll Sauron sein oder ist höchstwahrscheinlich Sauron. Und holy shit, ja, wer vertraut ihm? Wer lässt sich von dem irgendwas schmieden? Also du würdest ja nicht mal dein Kind ihm anvertrauen, um es über die Straße zu führen. So, also wie kannst du, also was, wie gut, krass muss diese Serie geschrieben sein, dass sie es schaffen, dass Leute sich von ihm korrumpieren lassen und das Schicksal der Welt ihm in die Hand geben? Also das ist mir nicht begreiflich.
Nee, aber das ist auch generell schwer, also sowas glaubhaft in einem Film oder in einer Serie umzusetzen. Ich meine zum Beispiel Star Wars, ja, also die Prequels, da war für mich die die Korrumpierung von Anakin Skywalker auch nicht wirklich glaubhaft. Und insofern, das ist offensichtlich was, was sehr, sehr schwer umzusetzen ist. Und so, schauen wir mal.
Aber da sind wir wieder bei Game of Thrones. Ich meine, das ist halt der Maßstab bei Serien. Das muss man einfach sagen bei Fantasy-Serien. Und denken wir mal an Littlefinger. Der hat ja auch in der ersten Staffel schon verkackt bei dir, weil er halt mit Schuld am Tod von Ned Stark ist. Und trotzdem hat es die Serie geschafft, dass du zumindest versucht hast, also diese Figuren nachvollziehbar versucht haben, Vorteile aus der Kooperation mit ihm zu ziehen für die Welt. Ne? Also denk nur mal an den Battle of the Bastards, der ohne Littlefinger nie gewonnen werden würde. Das liegt ja nicht an Jon Snow, das liegt an Sansa Stark und Littlefinger, dass diese Schlacht gewonnen wurde. Und du weißt, was für ein shady Typ Littlefinger ist, aber zum Wohle der Welt verstehst du, warum die Figuren ihm vertrauen müssen oder mit ihm zusammenarbeiten. Das wird sehr schwer bei diesem Typen herzustellen sein. Ich gucke mir die ganze Zeit seine Bild an, also wie karikaturhaft er böse er da schaut. Ja. Also okay, Littlefinger hat da wenigstens noch so einen Charme gehabt. Ne?
Ja.
Also wenn er mit Ned Stark auch dieses erste Gespräch hat mit du sollst mir nicht vertrauen und so, ne? Und dann später natürlich, ich hab's dir doch gesagt. Aber das hat wenigstens was. Das hat irgendwie so einen Bösewicht-Charme, aber das da ist einfach nur
platt.
Dr. Evil.
Ja. Aber jetzt gibt's noch eine andere Figur, von denen viele Fans auch sagen, das ist Sauron, nämlich der Fremde, also known as Meteormann.
Ach so, der.
Also
der.
Ja. Also ich meine, Das wird ja auch immer wieder gesagt, das sagen ja auch die Showrunner selber, dass die Identität des Fremden wird ein Kernmysterium der Serie sein. Und aber ich meine, die Bildsprache ist halt schon eindeutig. Also wenn das Sauron sein soll, da wäre ich schon ein bisschen entsetzt, weil das wäre auch wieder so plakativ, weil es ist ein Meteor, der vom Himmel fällt. Und da drin ist eben der Fremde, das sieht ja schon so ein bisschen so aus wie Lucifer, der gefallene Engel, ne? Mhm. Und dann hat die Figur auf den Charakterpostern hat er so einen Apfel, das erinnert natürlich an die Frucht der Erkenntnis, ne? Also auch hier Bibel und Vertreibung aus dem Paradies und Verführung und so. Und deswegen glauben viele, das könnte vielleicht Sauron sein. Also, aber ich glaube eher, vielleicht ist es aber auch eine Art Gandalf. Also Gandalf, muss man dazu sagen, bevor jetzt wieder alle Herr der Ringe-Fans kommen, Gandalf tritt im zweiten Zeitalter noch nicht auf. Also geht nicht. Aber wir haben ja die Quasi-Hobbits, also die Haarfüße. Wir haben einen Quasi-Aragorn, nämlich Halbrand bei Numenor. Warum nicht auch einen Quasi-Gandalf? Also dass er vielleicht tatsächlich irgendwie so eine Art Zauberer ist. Aber wobei, ich glaube, da sagen dann wieder die Herr der Ringe-Nerds, dass die Zauberer, die gibt's noch gar nicht. Aber gut, der Fremde wird ja von den Haarfüßen gefunden, ne? Und habe ich mir jetzt so gedacht, vielleicht deswegen, weil ja die Haarfüße sonst absolut irrelevant für die Geschichte wären. Natürlich. Weil die Haarfüße sollen ja Nomaden sein und anders als jetzt die Hobbits, und so könnten sie halt dann später auch noch zu den wichtigen Regionen und dadurch auch zu anderen Figuren dazustoßen. Aber die Haarfüße, warum? Why? Also ich glaube, das fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an wie so eine Entscheidung von Amazon, die gesagt haben, die Serie muss mehr wie Herr der Ringe werden. Und was verbinden die Leute mit Herr der Ringe? Hobbits, also baut da Hobbits ein. Weiß nicht.
Ja, genau das. Das ist, da habe ich auch Bedenken. Es ist halt so, es fühlt sich zu berechnend an. Und ich bin ganz deiner Meinung, das könnte ein Quasi-Gandalf sein. Quasi-Gandalf finde ich einen sehr schönen Begriff dafür. Es hat mich sehr an die Neil Gaiman-Geschichte der Sternwanderer erinnert. Also der Stern fällt auf die Erde, wird von jemand eigentlich komplett Unbeteiligten gefunden und daraus entwickelt sich die Geschichte, wenn du so willst. Das Wettrennen um Macht und Herrschaft, ist ja egal, und Liebe. Ich wette, die Figur hat Amnesie. Ich garantiere es dir. Der weiß gar nicht, wer er ist. Und das ist das Mysterium der Serie, dass sich das löst. Und wenn sie versuchen wollen, geschickt zu sein, tun sie so, als das könnte ja Sauron sein. Ne, wir wissen es nicht, ob der andere Typ der Sauron ist oder ist er der Sauron. Und dann am Ende der ersten Staffel stellt sich klar, ja gut, ihr habt schon recht gehabt, Eminem ist der Herr der Geschenke und der andere ist, ich traue es ihnen zu, dass es Gandalf ist. Du sagst ja richtigerweise, es kann eigentlich nicht sein. Und das ist ja schon eine Grenze, die ich Amazon zutraue, zu überschreiten. noch mehr Connection zu Herr der Ringe zu machen. Und ich traue ihnen auch zu, dass nicht Ian McCallum den spielt.
Aber wir wissen ja schon, wer der Fremde ist. Also ich, beziehungsweise der Schauspieler, das habe ich jetzt gerade nicht aufgeschrieben, wer? Aber das ist auch irgendein ganz bekannter Theaterschauspieler. Also sie haben sich da wirklich so einen britischen, eine britische
natürlich. Großfigur genommen. Was ist genommen. Ian McKellen von Beruf hauptsächlich?
Ja. Theaterschauspieler, vermute ich mal.
Ja, klar, ja. Also hier Shakespeare-Typ.
Okay, aber von apropos geklaut, ganz am Ende vom aktuellen Trailer sehen wir was? Einen Balrog. Und auch da ist wieder so, der sieht ja genauso aus wie der Balrog aus der Herr der Ringe. Hier mal eine kleine Lore-Erklärung. Also Balrogs sind ja gefallene Valar oder Maia, die im ersten Zeitalter Melkor, also Saurons Oberboss, gefolgt sind. Mhm. Und eigentlich sind die alle im ersten Zeitalter auch vernichtet worden im Krieg des Zorns. Es gibt nur, also wir wissen eigentlich nur von einem einzigen, der überlebt hat. Das ist nämlich Durins Fluch aus Herr der Ringe, der ja dann der Balrog, der dann in den Bergen unter Khazad-dûm geschlafen hat, unter Moria, und dann von den Zwergen aufgeweckt worden ist. Aber das war auch wieder im dritten Zeitalter. Mhm. Also der hat eigentlich das zweite Zeitalter komplett verschlafen. Und da ist jetzt so die Frage, weckt also die Amazon-Serie den Balrog auf, um noch mal ein bisschen an den Memberberries zu knuspern? Weiß ich nicht.
Das ist ein neuer Balrog, der nun hier irgendwo erwähnt wurde. Also streng genommen bewegen sie sich ja rechnemäßig, das ist ja auch wieder so merkwürdig in der Story, sie dürfen quasi nichts, was direkt mit Herr der Ringe zu tun hat, drin haben, wenn ich es richtig verstanden habe. Also außer halt diese verbindenden Figuren wie Galadriel und Elrond und so weiter. Und sie dürfen das Silmarillion nicht anfassen.
Genau.
Das ist so ein Ausschlusskriterium, wo sie keine direkte Verbindung mehr haben dürfen, anders als bei Herr der Ringe und Hobbit. Ich glaube, die schreiben da einfach noch einen Balrog rein, weil du kennst Balrog. Und das ist ja cool und das reicht. Mhm. Und ob das jetzt irgendwo den Lore mit Füßen tritt, ist denen dann in dem Moment egal. Aber wie gesagt, wenn sie es gut machen, ist es mir auch scheißegal. Ja. Ich wusste das mit dem Balrog nicht. Also, dass es wirklich nur den einen geben dürfte. Also ich wusste, dass
es im dritten Zeitalter noch einen gibt. Aber es ist der einzige, von dem wir wissen.
Ja.
Und nun ja, Balrogs können sich nicht so gut verstecken, die fallen halt auf. Dann wäre es eventuell aufgefallen, wenn da noch einer rumläuft. Aber okay, vielleicht, wahrscheinlich ist es nicht so eindeutig.
Ja, wenn sie ihn töten, dann ist er halt nicht mehr da im dritten Zeitalter. Ja, also, ich glaube, das ist halt der Punkt.
Ja. Aber du hast auch was Interessantes angesprochen mit dem Silmarillion, und das ist, glaube ich, auch nochmal eine eigene Folge wert, wenn das Ganze vorbei ist, weil das kann ich mir aktuell noch nicht so ganz vorstellen, denn zum Beispiel die Serie thematisiert ja auch den Untergang von Numenor. Über Numenor haben wir jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht geredet, ist auch nicht so schlimm, aber der Untergang Numenors ist ein eigenes Kapitel im Silmarillion. Mhm. Also verstehe ich jetzt auch nicht ganz, wie das jetzt funktionieren soll, wenn man das Silmarillion nicht thematisieren darf, aber über den Untergang von Numenor spricht.
Gute Frage, ey. Also aber man muss auch immer dazu sagen, da sind ja so viele Berichte auch so, die widersprechen sich ja gegenseitig. Wie gesagt, es gab Berichte dazu von Howard Shore und Bea McGreary, dass die zusammen den Score machen, und dann sind diese News sind wieder rausgelöscht worden. Da haben Telefone geklingelt bei manchen Redaktionen und haben gesagt, das dürft ihr noch nicht offiziell sagen, das ist nicht fix. So, und da gibt's halt so viele widersprüchliche Berichte, auch beim Budget hatten wir das ja schon. Wer weiß, was am Ende wirklich geht und was nicht und wie viel Freiheit man sich dann nimmt, und im Endeffekt ist es ja immer noch Amazon, die einfach machen können, was sie wollen. Machen wir uns doch nichts vor.
Ja. Nun, dann wollte ich noch zu was anderem kommen, denn Die Ringe der Macht ist ja nicht die einzige Fantasy-Serie, die uns jetzt im Spätsommer erwartet. Mhm. Da gibt es ja auch noch so eine kleine Independent-Produktion bei so einem Spartensender. Vielleicht hast du davon gehört, ne? House of the Dragon, die Game of Thrones Prequel-Serie. Und da wollte ich mal von dir wissen, auf welche Serie freust du dich denn mehr? Also House of the Dragon oder Die Ringe der Macht?
House of the Dragon. Also ohne mit der Wimper zu zucken, House of the Dragon, weil da weiß ich mehr, was ich kriege. So, also ich krieg nicht das von David Benioff und D.B. Weiss, im Guten wie im Schlechten, ja, je nachdem, wie man sich positioniert. Aber das ist eine Serie, bei der Miguel Sapochnik, der die krassesten Game of Thrones Folgen überhaupt gemacht hat, der Showrunner ist und die meisten Folgen inszeniert. Versus eine Serie, die von dem Wheel of Time Regisseur ist. Da fällt mir die Wahl nicht schwer. Ich bin natürlich im Herzen sehr bei Game of Thrones, aber nochmal, die Herr-der-Ringe-Filme sind perfekt. Die sind halt einfach perfekt. Aber die haben halt nicht viel mit der Serie zu tun, hinter der Kamera. Anders als House of the Dragon hinter der Kamera sehr viel mit Game of Thrones zu tun hat. Und deswegen bin ich da viel, 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 viel gespannter. Bin auch viel mehr im Lore drin. Also, du merkst ja, ich bin der Herr der Ringe jetzt nicht tief im Lore drin. Ich mag halt, ich liebe halt die Filme. So, und ich, von mir aus kann es auch nur die Filme, die drei Filme geben und ich brauche den ganzen Rest nicht. Und bei Game of Thrones ist die Welt aber so viel mehr als die 8 Staffeln, die wir gekriegt haben, oder eben die Bücher, die da noch kommen werden. Und da bin ich einfach auch wirklich neugierig. Und da ist es ja auch so, also eigentlich ein ähnlicher Konflikt, aber anders, kein rechtlicher Konflikt, aber alles, was wir zur Story von House of the Dragon wissen, das meiste, stammt ja aus einem fiktionalisierten Sachbuch. Aus einem Geschichtsbuch, ich glaube, wie hieß es nochmal? Fire and Blood?
Fire and Blood, genau.
In der eine fiktive Figur, ein Maester, glaube ich, von der Geschichte berichtet, was passiert ist. Und Geschichte wird von Siegern geschrieben. Das heißt, alles, was er sagt, ist aus seiner Perspektive die Wahrheit. Das heißt nicht, dass das auch wirklich zu 100% das ist, was du in der Serie siehst. Und die ist ja auch noch von George R. R. Martin. Also wenn sich einmal eine Freiheit nehmen kann, dann er. Und die andere Serie ist nicht gerade von J.R.R. Tolkien. So, also von daher ist für mich die House of the Dragon Geschichte, auch was Lore-Freiheiten und eben Unfreiheiten angeht, sogar noch mal interessanter. Bei dem anderen ist ja alles so shady. Und natürlich, ne, Geheimhaltung und so, verstehe ich auch. Aber ich würde mir echt mehr Transparenz wünschen.
Okay, die Antwort kam ja jetzt wirklich aus der Pistole geschossen. Bei mir ist es ein bisschen anders. Okay. Denn, also ich muss mal sagen, also vom Ausgangsmaterial, also ich bin ja Fantasy-Fan, und die epischere Geschichte wird tatsächlich in die Ringe der Macht erzählt, wenn man sich so ein bisschen in dem Lore reinguckt. Das ist ja auch ein furchtbarer Kaninchenbauer. Also ich habe ja für meinen Text für die Numenora ein bisschen recherchiert. Und es ist ja furchtbar, wenn du anfängst, Elendil, okay, wer war der nochmal? Der hat dann Arnor, das Königreich Arnor gegründet. Was war denn nochmal das Königreich Arnor? Okay, das ist untergegangen im Krieg gegen den Hexenkönig von Angmar. Was war denn nochmal der Hexenkönig von Angmar? Also es ist furchtbar, wirklich, also im guten Sinne. Insofern ist eigentlich so, vom Ausgangsmaterial oder vom Hintergrund her, bin ich viel mehr daran interessiert, was diese Die Ringe der Macht-Serie mir zeigen wird, weil es einfach, epischer ist, weil worum geht's in House of the Dragon? Im Prinzip geht's darum, dass zwei Personen es geht darum, dass sich zwei Personen streiten, wer auf dem Thron sitzen darf. Ganz banal heruntergebrochen. Aber, das ist jetzt der große Einschub, wer sind die Showrunner von der Ringe der Macht-Serie? Das sind zwei, die haben davor nix gemacht. Ich muss mal eben kurz in meinem Text hochscrollen. Also die heißen J.D. Payne und Patrick McKay. Die haben davor noch nichts gemacht. Die sollen an Star Trek Beyond mitgeschrieben haben. Ansonsten haben die keine Credits. Und bei House of the Dragon ist es eben so, da arbeiten Leute mit, die wissen, was sie tun. Du hast es schon gesagt, Miguel Sapochnik hat einige der besten Folgen von Game of Thrones, da hat er Regie geführt. Insofern eigentlich die Leute, also wie du gesagt hast, da weiß ich, was ich bekomme. Also die haben tatsächlich, würde ich mal sagen, auf dem Papier mehr Ahnung. So, insofern bin ich da ziemlich zwiegespalten, um das vielleicht nochmal ein bisschen klarer zu sagen. Also bei Die Ringe der Macht bin ich gespannter. Also Die Ringe der Macht hat irgendwie das interessantere Ausgangsmaterial, aber House of the Dragon wird vermutlich die bessere Serie. Aber ich glaube, ich freue mich mehr auf Die Ringe der Macht.
Sehr legitim. Man muss jetzt auch wieder für Ringe der Macht sagen, guck mal, Game of Thrones war auch von zwei Leuten, die quasi nichts davor gemacht haben. Oder zumindest nichts Gutes. Also da müsstest du sogar noch mehr Angst gehabt haben, als wie die ganze Serie insgesamt ja dann am Ende wurde. Es ist der größere Gamble, Herr der Ringe. Das ist halt der Punkt. Und der größere Gamble kann ja auch bedeuten, also ambivalenter, es kann halt super geil sein, aber es kann auch super scheiße sein. Und House of the Dragon ist die sichere Nummer von den beiden. Aber nur weil es eine sichere Nummer ist, muss man sich nicht mehr drauf freuen. Vor allem, man kann ja beides gucken. Aber es ist interessant, dass die so in Konkurrenz laufen. Also wirklich, das ist halt ballsy von beiden. Wobei, ich glaube, mehr ballsy von House of the Dragon, weil sie haben ja ihr Startdatum später angekündigt. Also da kam ja Amazon zuerst. Die haben gesagt, hier ab 2. September gibt's die teuerste Serie aller Zeiten. Und dann kam ein paar Monate später, kam dann HBO und hat gesagt, ach ja, 2 Wochen vorher gibt's halt das, was ihr alle wollt. Und auch gut, da haben auch viele gesagt, ja, ich will ich aber nicht wirklich. Und dann kamen die Trailer so, oh doch, ich will's. Weil die Trailer halt wieder solide sind. Weil es, und die Game of Thrones Trailer generell waren jetzt nie super geil. Also es war ja immer die Serie, die Trailer selber. Es war am Ende, also meisten Trailer für TV-Serien sind gar nicht so gut. Da sind die, also das Epos, das Epische, das klingt bei Die Ringe der Macht schon mehr durch. Das könnte genauso gut ein Filmtrailer sein, nicht nur wegen der Cinemascope-Balken. Aber es ist der größere Gamble. Und ich habe mehr Zuversicht in House of the Dragon, aber ich lasse mich wirklich, wirklich gerne eines Besseren belehren und überraschen. Und am Ende finde ich die Kamera ganz, ganz, ganz toll. Sie haben halt nur Kackshots für den ersten Teaser ausgewählt und dann ist das halt so.
Ja. Also es sind spannende Zeiten, in denen wir leben und es ist nicht das Schlimmste, wenn man sich so quasi zwischen 2 Serien entscheiden muss oder muss man ja gar nicht, man kann ja auch beide gucken, wenn man beide Streaming-Anbieter hat. Und für uns Content-Macher ist es natürlich eh super, wenn wir da so große Serien haben, ne? Also.
Du hast die 3. Serie übrigens da rausgelassen dann. Die 3. Serie, die parallel dazu läuft, ist Star Wars Andor.
Das läuft auch noch. Ja, die habe ich. Ist auch Fantasy, ja, aber für mich ist Star Wars immer noch Science Fiction, sorry.
Ja, deswegen. Ja, aber du musst alle 3 gucken in dieser Zeit. Also ich muss das zumindest. Und ich habe ja dann auch Bock drauf, weil ich glaube, Andor wird auch richtig gut. Was ich am Anfang nicht gedacht hätte, aber es ist auch am ersten Teaser und so. Und es ist halt von Tony Gilroy, der auch die Reshoots gemacht hat von Rogue One. Und damit, also er hat den Darth Vader gedreht, der sich durch den Raum schnetzelt. Und von ihm ist die Serie, und zwar so High Concept, wirklich mit, es gibt genau 24 Folgen, in zwei Staffelhälften, wenn man so will, und fertig. Und das soll genau so sein, und das ist alles on point. Und das klingt für mich nach dem viel durchdachteren Konzept, als es sogar House of the Dragon oder Ringe der Macht je sein könnte. Und damit ist da auch wieder so viel Potenzial. Also ich bin da, ich werde mir einfach totarbeiten in dieser Zeit.
Ja, du hast recht, okay. Also noch eine 3. Serie, die wir gucken müssen. Ich übernachte einfach im Büro und oder vorm Fernseher und bewege mich da gar nicht mehr weg. Naja. Aber mir ist ein guter Schluss für unsere Podcast-Folge eingefallen. Das war's für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.